Herzlich willkommen bei Wiederhören. Mein Name ist Anna Löffler. Erich Schmidt, Wien 1908 bis Paris 1984, gehört zu den großen verkannten österreichischen Exilmalern. Im März 1938 floh Schmidt vor den Nazis nach Brüssel. Auch nach dem Krieg kehrte er nie wieder in seine Heimatstadt Wien zurück. Anlässlich seines 115. Geburtstags wird am 19. Oktober 2023 eine Gedenktafel an Schmidts Geburts- und ehemaligem Wohnhaus in der Webgasse im 6. Wiener Gemeindebezirk enthüllt. Ich habe mich mit einer der Hauptinitiatorinnen des Projekts unterhalten, mit Dr. Irmtraut Karlsson vom Vorstand des Vereins Steine der Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes in der Josefstadt. Dr. Karlsson war unter anderem Generalsekretärin der Sozialistischen Fraueninternationale, Bundesfrauensekretärin der SPÖ und Abgeordnete im Bundesrat und im Nationalrat und ist heute freischaffende Autorin. Frau Dr. Karlsson, also in der Webgasse am Geburtshaus von Erich Schmidt wird dann kürze eine Gedenktafel für den Schmidt enthüllt, der aus Wien stammt und 1984 im Pariser Exil verstorben ist, und Sie sind maßgeblich in diese Ehrung involviert. Wie kam es denn dazu und warum jetzt gerade?
Ja, das Ganze hat schon eine lange Vorgeschichte und ist eigentlich nur der Beharrlichkeit einer nunmehr 85 Jahre alten Dame, die jetzt in Graz wohnt, zu verdanken, dass es überhaupt eine Gedenktafel gibt. Und zwar, ich habe mit ihr telefoniert, sie hat mir erzählt, es ist 2004, 2005, ist ein Zettel, in das Haus gehört ihr und nunmehr ihren Kindern, ein Zettel in der Einfahrt gehängt und Zeitzeugen gesucht. Und den Zettel hat sie gesehen und hat sie erfahren, dass der Maler Erich Schmidt in diesem Haus gewohnt hat und dass es eine Ausstellung geben wird auf einer Messe vom Kunsthandel Widder. Und sie hat sich dann gemeldet und man hat sie dann eingeladen und da ist sie hingegangen und hat Bilder gesehen und auch von dem Schicksal erfahren vom Erich Schmidt und hat dann eigentlich lang hin und her gedacht, ob sie nicht am Haus auch was machen soll. Ja, also das ist eine sozusagen 20-jährige Geschichte ungefähr. Und dann hat sie gesehen, die Steine der Erinnerung, das sind so diese Messingplatten vor den Häusern, die an die vertriebenen, ermordeten Mitbürgerinnen und Mitbürger erinnern, und hat dann über eine Freundin von mir mit mir Kontakt aufgenommen, weil ich bin die Vorsitzende vom Verein Steine der Erinnerung Josefstadt. Und dann habe ich gesagt, ja, solange das Haus ihr gehört, ist es ja kein Problem, hier eine Gedenktafel anzubringen. Mein bürokratisch gibt es schon diverse Hürden, also das Denkmalamt muss sagen, dass es sicher angebracht ist und so weiter, also ohne Bürokratie geht es nicht, aber unser Verein könnte das für Sie übernehmen und auch für die Familie, und so ist es dazu gekommen.
Der Schmidt ist ja vor den Nationalsozialisten geflohen, und zwar zuerst nach Brüssel und dann im Mai 1940 von dort nach Paris, und dort hat er den Jean-Marie wieder getroffen, also den er vorher schon gekannt hat, aus Wien, der ursprünglich Hans Meyer hieß und seinen Namen geändert hat im Exil. Und die wurden dann beste Freunde, und der Amerie hat ja den Schmidt praktisch verewigt oder ihm ein literarisches Denkmal gesetzt in diesem Roman oder Roman-Essay oder wie er das nennt, Le Feu oder Der Abbruch. Darin beschreibt der Amerie den Maler als einsam und zurückgezogen. Er nennt ihn in dem Buch der unbekannte Maler ES. Wie war denn das? Wie hat denn Schmidt in Paris gelebt? War er damals ein gebrochener Mann oder wie? Wie
müssen wir das vorstellen? Naja, da gab es verschiedene Perioden seines Lebens. Und zwar, also wir kennen das von den Steinen und den Familienangehörigen sehr oft. Die Menschen sind einmal aus Wien weg. Ja, dann gab es einen Zug, der Richtung Tschechoslowakei und so gezogen, und dann sind welche, weil ja viele Französisch konnten, nach Belgien, Frankreich geflüchtet. Nichts ahnend, wie schnell das Nazi-Regime und seine Wehrmacht sie einholen wird. Ja? Und dadurch ist also diese Wanderung zustande gekommen. Und Schmidt wurde ja auch 1940 in Paris verhaftet. Mhm. Und auch Jean-Marie. Und nach dem Krieg ist er aber durch seinen Militärdienst und wieder nach Paris zurückgekehrt, hat dort so als Concierge von einem Jugendheim für jüdische Flüchtlinge gearbeitet und dann auch im Dach ein Atelier bekommen. Und seine erste Lebensgefährtin war eine KZ-Überlebende, die dann auch sehr bald gestorben ist. Mhm. Und da in all diesen Zeiten kann ich mir schon vorstellen, dass er sehr zurückgezogen von all diesen Erlebnissen gefordert gelebt hat. Mhm. Er hat dann aber die Gail Singer, seine zweite Lebensgefährtin, kennengelernt. Und er hat eine rege Ausstellung, wir haben also eine ganze Seite Ausstellungsbeteiligungen und so Tätigkeit gehabt. Er hat auch Emigrantenfamilien kennengelernt in Kanada und so, die ihn ausgestellt und gefördert haben. Und das dürfte eine sehr gute Zeit für ihn gewesen sein. Wobei, man sieht das auch, er war so schon ein bisschen insgesamt zurückgezogen als Mensch, ja, aber und dann ist aber Gail Singer 1983 gestorben und das hat ihn sehr getroffen und er ist ja dann auch 84 selbst gestorben und da kann ich mir auch wieder vorstellen, dass er sehr vereinsamt war.
Die hatte MS, glaube ich, gell? Und hat, glaube ich, sehr lange gekämpft.
Also das war schlimm, also, ja. Aber schlussendlich ist sie dann doch gestorben. Mhm. Aber ich glaube, so wie ich ihn aussehe, es gibt viele Menschen in Wien, die so sind mit Erich Schmidt, ja, Männer. Das ist ein bisschen scheu, bebrillt.
Naja, ich hab gelesen, er hätte zwar natürlich Bekannte und Freunde und sowas gehabt in Paris, aber die hätten sich gegenseitig alle nicht gekannt. Also er hat immer nur Austausch gehabt mit einer Person und also es war kein so Netzwerk, die hätten voneinander nichts gewusst,
nein,
ganz komisch.
Nein, lustig, fröhliche Feste war das sicher nicht. Ja. Das waren so, wie man sich halt bei uns früher im Kaffeehaus getroffen hat und mit einer Person, zweiter Person oder so, ja, und gesprochen hat. Also es war nicht also diese Hofhaltung, wie das ja auch in Pariser Cafés so Theater und so, die haben ja Hof gehalten. Nein, also das war sicher nicht.
Ja, na klar. Die Gail Singer, das war auch eine Malerin, glaube ich.
Ja, war auch eine Malerin. Ja. Und wie gesagt, also die waren, was Ausstellungen betrifft, relativ aktiv. Mhm. Beide.
Beide, ja. Weiß man, wie erfolgreich Schmidt kommerziell war in Frankreich? Konnte er gut leben dann irgendwann? Also am Anfang natürlich nicht, aber...
Er konnte schon leben davon. Ja, also vor allem also hat er Förderer gehabt, die Bilder gekauft haben und so weiter. Also... Und sie war, glaube ich, auch aus einer eher bürgerlicher Herkunft, die so sich also nicht hungernd durchgebracht haben. Aber sie haben dann in diesem Dachatelier hat er weitergelebt, was ihm auch entsprochen hat. Also ich glaube, er war ein Wiener Typ mit dieser Zurückgesetzung. Die gibt es auch viele in der Beamtenschaft, diese Typen. Mhm. Also scheue Männer, bebrillt, aber durchaus, also die nicht im Hoho-Ha, die gibt es auch, aber die sind mehr am Land, Österreich. Ja. Das ist was, so wie ich glaube, dass er war. Aber, um jetzt an die Zukunft zu denken, das Atelier wird von jemand bewohnt, der weiß, wer er ist, und es gibt auch noch eine Vereinigung der Freunde von Erich Schmidt. Mhm. Und er will nächstes Frühjahr, 2024, wieder eine Ausstellung machen. In Paris, in dem Atelier.
Interessant, ja.
Und das finde ich ja interessant, weil er doch, also einerseits, er hat dann auch einen Brief geschrieben, durch unsere Aktivitäten mit der Gedenktafel das Ganze wieder aus dem Vergessen genommen wird. Und wenn das in Paris auch wieder geht, ist es ja schon was Schönes. Mhm.
Schmidt ist ja deswegen emigriert, weil er Jude war und verfolgt war als Jude. War er denn praktizierender Jude, weiß man das? Oder wurde er so zum Nein. Juden gemacht, wie man das oft so sagt, durch die Nazis? So,
ich habe Psychologie studiert und dadurch sagen mir die Namen was. Die Kunsthistoriker nehmen das nicht. Er hat auch Psychologie studiert und er hat eine Psychoanalyse gemacht, und zwar nicht bei den traditionellen Mitgliedern der psychoanalytischen Vereinigung um Freud, sondern bei Wilhelm Reich. Mhm. Und das ist für mich schon eine andere Situation, weil Wilhelm Reich hat zu dem Zeitpunkt, wo Schmidt die Analyse gemacht hat, schon mit der psychoanalytischen Vereinigung gebrochen. Und Reich, um das kurz zusammenzufassen, es ist vergröbernd. Freud meinte die Sexualität, und Freud war immer ein Männerdenker, also Frauen kommen bei mir nicht vor, die sind hysterisch und so, mhm. Muss sublimiert werden, damit Kultur entsteht. Wilhelm Reich hat gesagt, die Sexualität muss ausgelebt werden in allen schönen Formen. Er ist ja dann in diese Richtung hineingetaumelt, und dann entsteht Kultur. Mhm. Und durch Unterdrückung entsteht nicht Kultur. Mhm. Und das, damit war er eigentlich nicht im Sinne der konservativen Psychoanalyse. Mhm. Und das war schon. Das Zweite, was mich stutzig gemacht hat, war Folgendes. In Maria Hilf wurde dankenswerterweise ein Großprojekt mit den Steinen gemacht. Und zwar haben sie, ich habe dann noch vor ein paar Monaten mit dem Initiator Kilian Fahner gesprochen, der das gemacht hat. Er hat gesagt, er hätte das noch einmal mit der Kultusgemeinde geprüft und so. Und sie haben alle, die die Kultusgemeinde gehabt hat, haben sie Steine gelegt. Ja, aber nicht vor die Häuser, sondern so kleine auf der Seite irgendwo. Und da sind die Familie des Erich Schmidts nicht dabei. Und daraus schließe ich, dass sie nicht in der Kultusgemeinde waren. Mhm. Ich meine, es war ja nicht so, wir glauben immer alle, alle Vertriebenen waren religiös in der Kultusgemeinde. Nein,
ja,
es hat viele gegeben, die nicht mehr. Und wir erfahren das jetzt immer über die Steine der Erinnerung von den Familien. Ja? Dass also Josefstraße haben einen Stein, wo der Enkel gesagt hat, meine Familie war nie. Mhm. Ja, also das waren die 20er Jahre, das war der politische Umbruch und so weiter. Da sind Leute einfach nicht in irgendwelchen Religionsgemeinschaften gewesen. Mhm. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch die Familie Schmidt gewesen. Mhm. Weil sie sind nicht bei den Steinen, die der Kilian Fahner gelegt hat, dabei. Mhm. Wiewohl, was es gibt, sind Auswanderungsbögen, die jetzt das Simon Wiesenthal-Archiv auch einsichtig gemacht hat. Ja, die kann man sich anschauen dort. Und das ist von allen Schmidts, von der ganzen Familie. Also er hat einen jüngeren Bruder gehabt, eine ältere Schwester. Und die Eltern sind Auswanderungsbögen. Und das Problem war nur, dass die Schwester ist weggekommen nach England. Die konnte weg. Konnte fliehen, er konnte fliehen und der Rest der Familie konnte das nicht mehr schaffen. Mhm. Die haben ein bisschen auch vertraut auf diese Auswanderungsbögen, mhm, und sind dann in einer Sammelwohnung im zweiten Bezirk von dort nach Riga deportiert. Und also es steht dann in den Archiven nur nicht überlebt.
Ja.
Also das ist so die Geschichte, ja, der Familie, ja. Und der Vater hatte so ein auf der Kärntner Straße, was ja nicht nichts ist, ja, war ja immer eine feine Geschäftsstraße, ein Herrenausstattergeschäft. Mhm. Also früher haben die Herren also ihre Unterwäschehemden und so in einem Herrenausstattergeschäft. Und hat aber, es gibt ja das Wiener Adressbuch Lehmann, so, und da kann jeder sich sozusagen selbst darstellen, mhm, und hat das auch, was interessant ist, als Feidlerei bezeichnet. Mhm. Ja? also nicht Hernolstadt oder so. Und das ist eine theresianische Erfindung gewesen, wo es eben so wie eine Konzession. Ja? Und dass er das, der Vater, hineinschreibt, ist für mich auch wieder so ein bisschen diese Identifikation mit dem Österreichischen.
Ja, also, nie gehört.
Aber ja. dass er das hineinschreibt, weil in Lehmann haben die Leute dann ihre Trägerin des ehemaligen irgendwas oder Stiftfräulein irgendwas, konnte man alles dazu schreiben in diesem Adressbuch. Also es war eine sozusagen Gelegenheit, sich selbst darzustellen. Ja. Und dass er das dort hineingetan hat, ist für mich auch ein bisschen ein Zeichen, wohin es gegangen ist.
Schmidt war ja kein wehrloses Opfer in dem Sinne im Zweiten Weltkrieg. Er hat ja für seine Freiheit oder vielleicht auch für die Freiheit allgemein gekämpft. Also er hat sich durchgeschlagen unter schwierigen Bedingungen und ist aus dem Lager Rivesaltes geflohen und damit wohl auch der Deportation entkommen nach Auschwitz. Also wie man dann später gewusst hat, sind ja da sehr viele Leute nach Auschwitz deportiert worden von dort. Und er hat sich im Juni der Resistance angeschlossen und als dann Lyon befreit wurde am 3. September 1944 durch die FFI, Force Française de l'Intérieur, war er da auch in irgendeiner Form beteiligt. Man weiß es wohl nicht so genau, wie. Wahrscheinlich hat er irgendwelche Kriegsgefangenen befreit.
Er hat deutsche Kriegsgefangene verhört.
Ah, okay.
Das ist, und da schreibt er auch, dass ihm das sehr unangenehm war.
Okay.
Aber er hat es gemacht.
Nicht? Okay.
Ja? Und hat sich dann offensichtlich, da ja Paris noch besetzt war, dann angeschlossen der französischen Armee.
Ja.
Und ist mit ihnen von Süden vorgedrungen und an der Befreiung Italiens hat er teilgenommen. Mhm. Mhm. Und dann ist er, die sind ja auch ganz gut. Also, soweit ich das von einer anderen Forschungsarbeit weiß, haben die ja die Soldaten sehr anständig entlassen, die ja so gekämpft haben, die Franzosen, nach dem Krieg. Und er ist dann nach Paris zurückgekehrt und hat dort als Concierge, also als Hausmeister, in einem Heim für jüdische junge Flüchtlinge gearbeitet.
Also damit war er praktisch legalisiert.
Und damit war er legalisiert. Ja. Ich will nicht, das mit dem wehrlosen Opfer würde ich nicht sagen, sondern er hat einerseits Glück gehabt, also das hören wir oft aus den Geschichten, ja, dass sie einfach fliehen konnten. Ja. Andere haben weniger Glück gehabt, sind eingefangen oder sofort erschossen worden. Ja. Er hat also etwas Glück gehabt. Dann hat er Glück gehabt, es gab da so ein Dorf in der Nähe dieses letzten Lagers, wo die Dorfbewohner sehr solidarisch waren. Und das ist eigentlich in Frankreich öfters gewesen. Das passt jetzt hier nicht. Ich habe einen Onkel, einen Großonkel, der im spanischen Bürgerkrieg war und der von den Dorfbewohnern in Frankreich versteckt wurde unter den Spaniern. Die Spanier haben die Nazis nicht interessiert und hat überlebt. Also da gab es in Frankreich mehr Hilfe als bei uns wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und das dürfte ihn auch dann in die Resistance gebracht haben, dieses Verstecktwerden.
Ja.
Und dann von der Resistance nach der Befreiung Lyons in die reguläre Armee. Und da steht dann in den ganzen Aufzeichnungen Fremdenlegion. Und mit Fremdenlegion verknüpfen wir koloniale Übermacht und Folter und alles in Algerien.
Ja, ja. Ja. Aber das war was anderes, ne?
Das war was anderes. Das war eigentlich reguläre Soldaten, die aber Ausländer waren.
Mhm.
Also, das war eine andere Fremdenlegion als die wir immer so Wüstensand und so. Ja.
Ja. Ich wollte abschließend noch fragen zum Frühwerk von Schmidt. Also, er hat ja bei Steinhof studiert in einer Kunstgewerbeschule und war auch an der Reimann-Kunstschule in Berlin. Er war mit Kokoschka bekannt, mit Kubin, mit Böhler. Ehrlich gesagt weiß ich über sein Frühwerk wenig bis nichts.
Es ist so, es ist wahrscheinlich das geschehen, was so mit sehr vielen derartigen Dingen geschehen ist in Österreich, dass er hat ja bei seiner Familie in der Webgasse gewohnt und wie die deportiert, also umgesiedelt wurden in die Sammelwohnung, ja, in den zweiten Bezirk, dürfte hier alles zerstört, geraubt und so weiter worden sein. Das gab es oft. Wir haben ja bei den Steinen den letzten freiwilligen Wohnsitz, ja, also wo die Leute noch als Menschen gelebt haben, ja, ja. Und nicht als Verfolgte. Ja. Und dadurch haben wir sehr oft Schwierigkeiten, diesen letzten freiwilligen Wohnsitz auch herauszufinden und haben Zeugnisse, wo diese Wohnungen total zerstört wurden, sind ein berühmtes, ist der Emmerich Kallmann, der Operettenkomponist, der also sehr reich und denkt, der kam nach Wien zurück aus Budapest vom Konzert und wurde gerade seine Wohnung ausgeräumt und die Bedienerin sagte, Sie haben hier jetzt nichts mehr zu reden. Okay. Das ist also ein, das hat er schriftlich festgehalten in einem Interview. Ja? Also es ist, ich glaube, dass die Olle einfach, er hat ja auch nicht sehr schön wie Makart und gegenständig und Nazi und so gemalt, also die werden das weggehauen haben.
Naja, ich denke mir halt, es müsste irgendwas in privaten Sammlungen noch irgendwo sein, aber davon ist nichts bekannt.
Nein, glaube ich nicht, weil ja die Frage die ist, ob die Menschen, die solche Bilder gekauft haben, erstens mal ihre Sammlungen überhaupt halten haben können. Ja. Ja? Und zweitens ist da auch ja viel zerstört, verloren und so weiter. Also seine Frühwerke sind alle verschollen. Er hat aber auch, und das passt wieder zu seinem Charakter, nicht danach gesucht. Ja? Also er hat dann in Paris sozusagen weitergemalt, in seinem Stil. Und für mich ist das so, entspricht das so seiner Persönlichkeit. Ja? Und als er, wie gesagt, auch nie mehr zurückgekehrt und hat das auch begründet. Mhm. Und zwar hat er gesagt, das ist von ihm bekannt, in ein Land, das einen vor die Tür gesetzt hat, kehrt man nicht mehr zurück. Und wir haben uns aber doch gedacht, erstens einmal, weil wir der Martha Pfeilstöcker also diesen Herzenswunsch erfüllen wollen, ja. Und weil es ja dann doch eine Heimkehr ist. Ja. Und ich bin auch mit der Bezirksvorstehung in Kontakt, wir werden eine schöne Broschüre machen. Es gibt einen Katalog von dieser Ausstellung, die Martha Pfeilstöcker beim Kunsthandel wieder besucht hat. Aber wir machen jetzt eine handliche, das ist ein großer, schöner Kunstkatalog, wir machen jetzt eine handliche Broschüre und werden auch mit dem Bezirksmuseum in Mariahilf zusammenarbeiten. Es wird eine kleine Ausstellung im Haus selbst bei der Enthüllung geben. Also, dass man wieder ihn nach Wien zurückbringt, auch wenn er es nicht gewollt hat.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte Sie noch auf die September-Ausgabe der Zeitschrift Zwischenwelt, Literatur, Widerstand, Exil der Theodor-Gramer-Gesellschaft hinweisen. In dem Magazin, das diesen Monat unter dem Motto »Den Himmel halten« steht, befindet sich unter anderem der Artikel »Heimgekehrt« der Maler Erich Schmidt, den Irmtraut Karlsson gemeinsam mit Samantha Schumann und Julia Schweiger verfasst hat. Der Erich-Schmidt-Katalog, den Dr. Karlsson erwähnt, trägt den Titel »Erich Schmidt, Wien 1908 bis Paris 1984«. Herausgegeben wurde er von Claudia Widder und Roland Widder. Die Texte wurden von Matthias Böckel, Walter Koschatzky und Claudia Widder geschrieben. Das Buch erschien 2002 beim Verlag der Provinz. Es ist nach wie vor über den Kunsthandel wieder erhältlich. Das war's auch schon wieder. Auf Wiederhören!